Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir sprechen heute einmal darüber, ja, Fahrradfahren, Autofahren. Da gibt es ja schon viele Konfliktpunkte teilweise und natürlich auch die eine oder andere Überlegung, ja, ist das Autofahren eigentlich so geil oder kann man nicht eigentlich auch alles mit dem Fahrrad machen? Deswegen freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast, Sepp Breuer. Servus.
Hi, schönen guten Morgen euch beiden.
Du sagst schon, ihr beiden. Mein Kollege Felix ist auch mit am Start. Hi Felix.
Hallo.
Und was euch beide eint ist, ihr besitzt beide kein Auto mehr, soweit ich es richtig weiß. Also ihr wart, korrigiert mich, wenn es falsch ist, beide Autobesitzer und habt euch dann irgendwann bewusst fürs Fahrrad entschieden. Das finde ich spannend, weil ich bin selber auch eher so der wenig Autofahrer, aber mich so vom Auto komplett zu verabschieden, habe ich irgendwie auch noch nicht geschafft. Und deswegen finde ich sehr spannend, was so eure Beweggründe waren. Und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Tipp, wie man das doch irgendwie so gestalten kann, dass man das Fahrrad einfach vorzieht und das Auto ja quasi verkaufen oder abmelden oder ja verschrotten vielleicht nicht. Jemand anders noch nutzen kann, ist auch gut.
Geht auch. Ja. Das ist unser Thema für heute.
Genau.
Darüber wollen wir mit Sepp auch sprechen in der nächsten Stunde. Aber vorher hätte ich noch eine aktuelle Frage an dich, denn wir sind jetzt hier zum Zeitpunkt, wenn ihr den Podcast hört, im Januar schon, zeichnen aber noch im Dezember auf. Und Sepp, du hast so zum Abschluss des Jahres nochmal so ein richtiges Highlight rausgehauen gerade und warst im Herbst in den Anden unterwegs in Chile und darüber musst du ein bisschen erzählen, was du da unternommen hast im Süden.
Genau, ich bin quasi, also wenn wir jetzt natürlich die Episode im Januar bringen, dann liegt es jetzt ein bisschen länger zurück, aber während ich jetzt hier sitze, ist es noch recht frisch, die Erinnerung, beziehungsweise auch etwas die Bräune auf meiner Haut. Ja, korrekt, ich komme gerade aus 2,5 Wochen Chile zurück, habe da das Across Andes bestritten, also ein Langdistanz-Gravel-Rennen über 800 Kilometer und bin vorher von Santiago aus mit dem Fahrrad nach Pucón mit dem Fahrrad angereist, da wo der Start vom Rennen war. Dementsprechend dieses Mal sehr, sehr viel von Land und Leute gesehen. Und das war mir auch ein sehr großes Anliegen, das zu tun, weil es war inzwischen schon mein dritter Aufenthalt in Chile. Mhm. Und zweimal ist es leider nicht so richtig geglückt, weil ich jedes Mal krank geworden bin und eigentlich vom Land und von den Leuten irgendwie nicht so den besten Eindruck hatte und natürlich auch in einem schlechten Modus da unterwegs war, mental gesehen. Und deshalb war es mir diesmal ein Anliegen, das Ganze ein bisschen zu ändern, anders anzugehen. Und ich habe beim letzten Mal, als ich 2023 dort war, habe ich von einer anderen Fahrerin, also einer Chilenin, ein Buch über Chile geschenkt bekommen. Einfach so. Und das hat mich damals irgendwie so sehr beeindruckt. Einfach diese Geste. Also ich kannte diese Frau auch gar nicht, aber sie hat mir das einfach geschenkt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin in einem Land unterwegs und der Grund, warum ich halt diese Gravel-Langdistanzrennen auch fahre, ist, weil ich ja wirklich gesagt habe, ich will mehr von Land und Leuten sehen, aber irgendwie habe ich das trotzdem nicht gemacht und dieses Buch habe ich dann zum Anlass genommen zu sagen, okay, nächstes Mal reise ich, egal wo ich im Flugzeug lande, auf jeden Fall mit dem Fahrrad zum Rennen an. Ja, und dadurch, dass der Start vom Rennen dieses Mal in Pucón gelegen ist, bin ich dann 1100 Kilometer von Santiago aus mit dem Fahrrad angereist.
Cool. Sehr schön. Was hast du erlebt dabei?
Sehr, sehr viel Gegenwind. Ich muss sagen, als ich das damals so geplant habe, das ist so der Klassiker bei mir, so ja, okay, ein bisschen Komoot, Route planen, ein bisschen Linie über Landkarte ziehen, das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann ist ja ganz schnell, dass man dann auch feststellt, oh ja, man unterschätzt das. Also es passiert mir immer wieder, ja komm, 1100 Kilometer, im Grunde genommen, wahrscheinlich hast du auch Rückenwind, du rollst da so mal eben runter, turns out. Mit runterrollen war gar nichts, es ging eigentlich, hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit nur berghoch, ich hatte unfassbar krassen Gegenwind. Und das Ganze war dann doch deutlich härter als gedacht, aber eine unglaublich gute Erfahrung. Also ich habe wirklich sehr, sehr schöne Ecken von diesem Land gesehen, auch wenn es nur ein kleiner Teil von Chile ist, weil Chile ist ja unfassbar lang. Ich glaube, wenn man einmal die komplette Distanz durchfährt, sind es auch irgendwie 4.000 bis 5.000 Kilometer. Mhm. Und ich habe super nette Leute kennengelernt. Ich hatte unfassbar viel Glück mit überwiegend teils mit meinen Unterkünften. Also es war wirklich in alles in allem eine Reise, die sich mehr als gelohnt hat und auf die ich unglaublich stolz bin.
Cool.
Wie also ist da so der Gravel und der Straßenverkehr? Kann man da gut Fahrrad fahren oder muss man sich da schon auch ein bisschen anpassen, weil da anders, vielleicht auch anders Auto gefahren wird, ohne das Thema schon vorwegzunehmen?
Ja, absolut. Also ich habe auch als ich dann das Ding bei Komoot geplant habe, war natürlich so, okay, dann planst du so ein bisschen, okay, was willst du vielleicht auch sehen oder was gibt's für Highlights? Und dann habe ich die Route halt erstellt und ich kenne ein paar Freunde in Santiago, die dort wohnen und habe die den einfach mal so durchgeschickt. So, hey, meint ihr, das ist, kann man das so machen? Und dann kam direkt die Rückmeldung, ah, da sind ein paar Abschnitte bei, die musst du auf jeden Fall vermeiden und außen rumfahren, weil da ist wirklich ganz, ganz extremer Verkehr, speziell mit LKWs und das ist nicht gut, da lang zu fahren oder auch so die ein oder andere Stadt sollte man vermeiden. Mhm. Dementsprechend hatte ich da wirklich sehr guten Input, der mir geholfen hat, die Route anzupassen und auch so fahren zu können, wie ich es am Ende gemacht habe. Am Ende war es dann wirklich so, dass ich so einen Mix aus Gravel und Straße hatte, wobei ich den überwiegenden Teil eigentlich auf Straße geplant hatte, um möglichst, ich sag mal, entspannt durchzukommen und nicht so das Fahrrad bzw. meinen Körper schon vor dem Rennen zu krass ans Limit zu führen, weil Gravel kostet einfach nochmal mehr Energie. Und man muss sagen, die Landstriche, die ich dort gewählt habe, waren teilweise sehr divers. Also ich hatte Abschnitte, da war halt einfach gar nichts. Da bin ich durch die wirklich schönste Natur gefahren. Ich hatte aber auch hin und wieder mal so kleine Abschnitte, das waren so Übergangspassagen, wo halt wirklich sehr, sehr viel Verkehr war. Und das war halt überwiegend teils durch Holzarbeiter mit sehr, sehr großen LKWs. Kann man sich optisch so ein bisschen vorstellen, glaube ich, wie in Kanada, Alaska die Ecke. Also sehr, sehr, sehr großer LKW-Verkehr, der auch wirklich gefährlich ist, weil die gehen, also du hast zwar überall Schilder stehen, hey, 1,50 Meter Abstand zum Radfahrer halten, aber die wenigsten Leute halten sich halt einfach da dran. Da musst du wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und Fun Fact, als ich gelandet bin in Santiago, habe ich die erste Nacht bei einem guten Freund, beim Emilio, übernachtet und der sagte nur so im Nebensatz so, ja, Sonntag sind hier in Chile sind Wahlen, die wählen eine neue Regierung und das bedeutet, dass an diesem Sonntag in Santiago oder komplett Chile kein Alkohol gekauft werden darf. Also das heißt, wenn Wahlen sind, dann ist ein landesweites Alkoholkaufverbot. Und dann sagte er nur so im Nebensatz, herzlich Glück, dann sind die Lkw-Fahrer nicht ganz so betrunken wie sonst immer. Und da muss ich sagen, da ist mir so der erste Schauer über den Rücken gelaufen, weil ich so dachte so, ah, okay, das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich muss sagen, bis auch diese ein, zwei Abschnitte, das waren so im Groben und ganz am Ende so 50, 60 Kilometer von den 1100 Kilometern, habe ich wirklich gar kein Problem gehabt. Und selbst auf diesen 50 bis 60 Kilometern war es okay. Es war teilweise sehr eng, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt in Deutschland großartig anders. Also ich bin letzte Woche Samstag hier im Odenwald mit der Kati Rossmann gefahren. Viele kennen sie vielleicht als Ötztaler Radmarathon-Siegerin. Und dieser Samstag, muss man sagen, die Leute waren so aggressiv, wie ich das schon seit langem nicht mehr erlebt habe. Und also mit anderen Worten, eigentlich in Chile dementsprechend dagegen wirklich entspannt.
Okay.
Was ich sehr interessant finde, ich habe das ja verfolgt, du warst jetzt zum dritten Mal da unten, hast zum dritten Mal Across Andes in Angriff genommen oder in Angriff nehmen wollen. Ich glaube, du bist auch zum dritten Mal losgefahren, ne?
Ja, genau.
Es waren dieses Jahr, glaube ich, was waren es, 800 Kilometer?
806 Kilometer, ja.
Und wie viel Höhenmeter?
15.000.
Du hast das Ding, das ist ein unsupported Bikepacking Race. Du hast es mit der zweitschnellsten Zeit beendet. Und bist vor allem aber auch zum ersten Mal ins Ziel gekommen, weil dich die letzten beiden Male jeweils eine Erkrankung erwischt hat. Kann es sein, dass der Sebastian Breuer 2025 insgesamt so ein bisschen entspannter unterwegs ist als der Sebastian Breuer 22, 23, dass das vielleicht auch was mit deinem Körper macht?
Ich würde sagen, der Sepp ist seit November deutlich entspannter unterwegs. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, okay, wie kann ich das vermeiden? Irgendwie, normalerweise sage ich von mir aus, ich werde wirklich selten krank. Jetzt zweimal in Chile hat es mich auf dem Flug jedes Mal erwischt. Jedes Mal mit einer richtig üblen Erkältung. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass ich mit Chile unheimlich viele Negativ-Erfahrungen verbinde. Das heißt, beim letzten Mal war es ja wirklich in Patagonien. Das Wetter war sehr, sehr kalt, unangenehm. Es hat teilweise geschneit, was so gar nicht mein Wetter ist. Dann bin ich halt, wie gesagt, krank geworden. Ich habe diese negative Erfahrung, dass ich das Rennen zweimal nach rund 200 Kilometern jedes Mal beenden musste, weil ich halt wie gesagt krank war. Ich konnte mit den Leuten da vor Ort nichts anfangen, mit dem Veranstalter. Und ja, ich habe, glaube ich, auch selber einfach durch meine schlechte Stimmung dann sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Und da habe ich mich wirklich diesmal hingesetzt und habe gesagt, ich möchte das ändern. Ich möchte für mich meinen inneren Frieden mit der Geschichte finden. Und wenn es vielleicht auch das letzte Mal ist, dass ich nach Chile fliege, aber ich möchte diesmal nach Hause fliegen. Und egal, wie das Rennen ausgeht, möchte ich sagen, es hat sich trotzdem für mich gelohnt und ich habe was mitgenommen. Und das war natürlich dann der Punkt, dass ich dann dieses Bikepacking wirklich, am Anfang war das echt hart, weil ich gemerkt habe, ich habe das wirklich unterschätzt. Und ich musste deutlich mehr Energie aufwenden, als ich gedacht hätte. Aber als ich dann an diesem Tag in Pucón angekommen bin, muss ich sagen, das war ein so dermaßen krasses Glücksgefühl, was mir mental so viel Freiheiten gegeben hat. Und ich war die kommenden Tage vorm Rennen echt super entspannt und Freunde, die mich kennen, die mit vor Ort waren, die haben das auch immer wieder gesagt, dass ich halt in einem komplett anderen Modus unterwegs bin. Ich habe dann zum Beispiel zwei Tage vorm Rennen noch so eine Kajaktour gemacht, wo mich der Veranstalter irgendwie zu eingeladen hatte, was ich normalerweise nie machen würde, vor einem wichtigen Rennen irgendwie noch eine Kajaktour vorne reinbasteln. Aber das waren alles die Momente, die ich halt gebraucht habe, um meinen Frieden mit dem Ganzen da zu finden, um dann entspannt ins Rennen zu starten. Von da an, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe definitiv mein Mindset dahingehend geändert und würde sagen, dass ich viele Sachen inzwischen anders sehe, ja.
Mhm. Vielleicht sollte man so eine Kajaktour künftig in das Rennen integrieren, so Halbzeit oder so.
Ja, es gibt ja Rennen, jetzt Chile nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Atlas Mountain Race jetzt demnächst denke, ich habe jetzt die Tage mit Fritz Meinecke gesprochen, der auch sich die Strecke schon mal angeguckt hatte. Mhm. Da sind halt auf den ersten 200 Kilometern 14 Kilometer Flusspassage drin, wo du wirklich also nicht neben dem Fluss fährst, sondern im Fluss. Mhm. Und das ist halt, okay. Also so abwegig Kajaktour bei diesen Rennen ist es nicht. Es wäre schon cool. Also ich muss sagen, auch Kajak komplett unterschätzt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kajak fahren wart. Du denkst, also ja, im Fernsehen easy, so ein bisschen Olympia und da haben die ihre Tore, wo die so ein bisschen durchpaddeln müssen. Ja, ist ja super einfach. Keine Chance. Also wirklich, du, diese Wassermassen, und das war wirklich, haben sie mir auch vorher gesagt, ist eine Easy-Kajaktour gewesen. Aber du merkst halt, das Wasser, du bist einfach nur noch Beifahrer. Und das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung, die auch nicht ganz ungefährlich natürlich ist. Mhm. Definitiv nur in Begleitung machen, aber jedem zu empfehlen.
Ja, stimmt, bei Olympia, wenn da so ein Lauf eine Minute dauert, wie die immer pumpen im Ziel, da kann man schon so ein bisschen ahnen, boah, das ging jetzt richtig ins Laktat.
Ja, also du hast halt, du siehst diese Welle kommen, und ich wusste schon in dem Moment, wie ich drauf zusteuere, okay, Game over. Das Ding, das dreht sich so schnell, dann bist du kopfüber im Wasser, und dann merkst du halt auch, wie diese Welle dich halt wirklich richtig runterzieht. Das ist schon echt ganz, ganz krass, muss man sagen. Mhm.
Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Folge, die wir nochmal machen können. So, wir bauen mal ein Gravel-Rennen und bauen so alles irgendwie rein,
Gravel-Triathlon,
was man da nicht haben will.
Ja, also ich fände das schon cool. Das ist wirklich ein Erlebnis, muss man sagen, ja. Mhm.
Da kommt die Werbekarawane.
Wenn ihr euer Rennradtraining in 2026 strukturierter angehen wollt, dann schaut euch unbedingt mal Join an. Das ist der Partner unserer heutigen Folge.
Join ist im Grunde ein persönlicher Coach in der Hosentasche. Das ist eine App und die erstellt euch Trainingspläne. Die passen sich adaptiv an euren Alltag, an eure Formkurve und sogar das Wetter an. Egal, ob ihr weniger als 5 Stunden pro Woche trainiert oder 25.
Dazu tragt ihr in der App einfach euer Saisonziel ein und gebt an welchen Wochentagen ihr wie viele Stunden Zeit für das Training habt. Join berücksichtigt diese Angaben dann bei der Erstellung eures individuellen Plans.
Und wenn sich eure Verfügbarkeit spontan ändert, dann könnt ihr das mit wenigen Klicks der App mitteilen und erhaltet dann sofort einen angepassten Trainingsplan, damit euer Formaufbau weiter auf Kurs bleibt.
Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Workout absolviert, hatte aber keinen so guten Tag und habe deshalb die gefühlte Anstrengung in der App dann etwas höher bewertet als ursprünglich vorgesehen. Daraufhin hat Join meine nächsten Tage ein bisschen weniger intensiv umgeplant.
Join könnt ihr zudem mit anderen Apps wie zum Beispiel Strava, Swift oder Ruvi verbinden. Dann werden die Workouts automatisch synchronisiert und ihr könnt die Einheit super leicht dann auf der Rolle fahren.
Wenn ihr Join mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr die ersten 30 Tage kostenlos trainieren und müsst dabei auch keine Zahlungsdaten hinterlegen. Geht dazu auf join.cc/faszinationrennrad und Join schreibt sich JOIN. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und wir wünschen euch viel Spaß beim Training und jetzt zurück zur Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane. Stichwort Erlebnis. Bei dir ist das Reisen ja auch Teil des Erlebnisses, also überhaupt erstmal in den Start zu kommen. Klar, jetzt nach Chile hast du wahrscheinlich aus guten Gründen den Flieger genommen und nicht das Fahrrad. Und du bist aber jemand, wenn ich es bei dir so verfolge, wenn du jetzt Ötztaler Radmarathon fährst, sagst du, jo, alles klar, von, du wohnst, glaube ich, in der Nähe von Darmstadt, da fährst genau, du dann ja. mit dem Rad hin. Oder rund um Köln bist du mit dem Rad hingefahren. Also ich bin so, wenn ich rund um Köln fahre, dann fahre ich da mit dem Zug und dann mit dem Auto hin, damit ich möglichst schön entspannt am Start stehe. Du sagst, oh, 300 Kilometer vorab, kein Thema.
Also ich habe halt dieses Jahr, Anfang des Jahres, mein Job halt aufgegeben und dementsprechend meinen Firmenwagen, den ich über alles geliebt habe, weil der sehr, sehr viel Freiheit für mich bedeutet hat, weil ich konnte halt überall hinfahren, ich hatte eine Tankkarte, das Auto war wirklich richtig gut. Mhm. Und das ist natürlich so eine Komfortzone, an die du dich sehr, sehr schnell gewöhnst. Das heißt, du merkst dann auch, okay, du fährst auf einmal zum Supermarkt, obwohl der nur einen Kilometer entfernt ist. So, wenn du so ein Auto halt hast und du sagst dann auch, okay, wir können auch in Urlaub damit fahren und also du hast halt alle Möglichkeiten mit so einem Auto und dann war dieses Auto plötzlich weg. So, und dann war für mich die Sache, okay, was mache ich jetzt? Also kaufe ich mir ein neues Auto oder sage ich halt einfach, komm, ich versuche jetzt einfach mal alles mit dem Fahrrad zu machen, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich, finde ich Autos in dem Sinne, finde ich die schon interessant, das Prinzip Auto. Aber ich muss sagen, alles, was so dazugehört, die ganzen Kosten, die da mittlerweile auch mit entstehen, das hat mich so total abgeschreckt zu sagen, ich besorge mir jetzt direkt ein neues Auto. Und das Herangehen war damals erstmal so, okay, ich versuche es erstmal ohne. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das, was ich mache jetzt in meinem Alltag, also sprich den Sport, dass ich das irgendwie auch so miteinander verbinden kann und diese Message auch extrem wichtig finde, einfach zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und mache jetzt einfach mal irgendwie alles mit dem Fahrrad. Und das hat sich dann irgendwann so natürlich verselbstständigt und dann kamen natürlich auch so im Frühjahr die ersten Events mit rund um Köln und auch natürlich das Gravel World Series Rennen Three Rides in Aachen und ich habe dann in der Zeit auch so ein paar Meetings in Deutschland gehabt und die habe ich alle mit dem Fahrrad abgefrühstückt. Das heißt, ich bin einfach eine riesengroße Schleife durch Deutschland gefahren, es waren am Ende fast 3000 Kilometer und auf dieser Schleife waren dann mehrere Stationen, wo ich halt anwesend sein musste, wie zum Beispiel rund um Köln, weil wir dann ein YouTube-Projekt gemacht haben, Three Rides Aachen. Und ich habe bei allen Rennen auch festgestellt, dass ich natürlich nicht bei 100% meiner Leistungsfähigkeit bin, weil ich einfach schon eine gewisse Ermüdung drinne habe, aber einfach viel, viel entspannter mit Sachen umgehe. Und die Ergebnisse, ich bin Elfter in Aachen geworden im Elite-Rennen. Wir haben ein sehr cooles rund um Köln-Projekt gemacht, wo ich echt sehr, sehr gute Beine hatte. Und das muss ich sagen, das war eine unfassbar wichtige Erfahrung, die mir dann auch gezeigt hat, es ist schon irgendwie machbar. Ich muss allerdings an der Stelle dazu sagen, es ist nur Teil der Wahrheit, weil meine Frau natürlich weiterhin ein Auto hat. Das nutze ich nicht, aber es ist natürlich so für Notfälle, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel, unser Hund müsste irgendwie zum Tierarzt oder sowas. So, das kann ich nicht im Fahrrad machen, mit meinem Rennrad, das haut halt nicht hin oder andere Geschichten. So, dann habe ich natürlich immer so dieses Backup. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz autolos im Sinne von, wenn ich jetzt irgendwie einen Notfall hätte, dass ich irgendwie gucken muss, was ich jetzt mache.
Okay.
Aber ich selber mache eigentlich mittlerweile alles mit dem Fahrrad und dementsprechend auch so Sachen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie da und da einen Termin, okay, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad hin, muss ich halt 2 Tage früher los und dann mache ich das mit dem Fahrrad. Mhm.
Das heißt, bei dir waren eigentlich so die Kosten und der Unterhalt des Autos so der ausschlaggebende Grund, wenn ich es jetzt richtig zusammengefasst habe. Also du hast es jetzt nicht aus einem Nachhaltigkeitsökologie Aspekt zumindest nicht vorrangig betrachtet.
Ja, also ich glaube, das ist so eine Kombination aus allem. Also natürlich so diese Kosten, die mich erstmal, wo ich gedacht habe, boah, das ist so viel Geld für ein Auto im Jahr, das hat man ja erstmal so gar nicht auf der Pfanne, was das alles kostet. Mhm. Dann war, glaube ich, der größte Punkt für mich so dieses Denken, ich will aus der Komfortzone raus. Ich muss mich irgendwie selber mal challengen und gucken, dass ich nicht irgendwie schon mit 35 extrem festgefahren bin und weil mit 40 machst du es dann definitiv nicht mehr. Mhm. Und der nächste Punkt ist natürlich schwierig bezüglich Ökologie. Also ich versuche schon sehr darauf zu achten, was ich mache, Und das geht nicht nur um das Thema Autofahren, sondern auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, wie viel Fleisch esse ich oder was mache ich sonst für andere Sachen. Mhm. Mülltrennung und all so ein Kram. Da achte ich schon wirklich sehr drauf. Muss allerdings dazu sagen, dass man natürlich als Leistungs- oder als Profisportler da so ein bisschen vorsichtig sein muss mit so Aussagen, weil, wie gesagt, ich fliege halt auch zum Rennen nach Barcelona oder ich fliege zu einem Rennen nach Santiago. Mhm. Und jetzt zu sagen, ich habe mein Auto verkauft wegen umweltpolitischen Gründen, das wäre so ein bisschen eine gewisse Zweideutigkeit, beziehungsweise da sprichst du dann nicht so ganz ehrlich, muss ich halt sagen. Mhm. Von da an, diesen Punkt möchte ich halt eigentlich nicht als den wirklich ausschlaggebenden Punkt beziffern, weil das wäre nicht ganz fair und auch nicht ganz ehrlich, weil ein Auto macht halt wahrscheinlich in der Ökologie am Ende nicht so viel aus, wie ich fliege mit dem Flugzeug nach Santiago oder was auch immer. Mhm. Da muss man schon ehrlich sein.
Ja, guter Punkt. Was hat es in diesem Jahr mit deinen Jahreskilometern gemacht? Also wie viel sind es mehr geworden im Vergleich zu den Jahren davor? Hast du das auf dem Schirm?
Gegenfrage. Ihr könnt ja beide mal tippen, wie viel Kilometern ich dieses Jahr stehe. Felix fängt an.
Problem ist natürlich, sehen wir das jetzt im Vergleich zu 2024?
Und ja, also ich hätte eher gesagt, wie viel sind dazugekommen?
Quer durch Europa. So.
Ah, okay.
Ja, genau. Also du kannst das ja beides mal mit einbeziehen. Das ist eigentlich eine ganz gute Quizfrage. Also ganz kurz als Hintergrund, 2024 bin ich 7.500 Kilometer European Connect gefahren, Norwegen, Portugal. Mhm. Plus natürlich den ganzen anderen Kram, den ich so gemacht habe. Und jetzt die Frage, denkst du, Felix, dass es A, mehr ist? Oder was denkst du generell, wo ich kilometermäßig stehe?
Ich würde sagen, es ist insgesamt mehr und du liegst bei 19.500.
Dieses Jahr? Gefahren.
Ja, ja.
Ich glaube, du liegst dieses Jahr bei 40.000 und es sind 5.000 dazugekommen im Vergleich zum Jahr davor.
Gut, die Wahrheit liegt genau dazwischen. Also es ist tatsächlich mehr geworden. Also letztes Jahr waren es 34.300 und ich bin jetzt bei fast, also mir fehlen glaube ich noch 100 Kilometern, sind die 35 voll. Mhm. Mit anderen Worten, es ist ein bisschen mehr geworden, aber jetzt nicht so mega viel mehr, weil letztes Jahr war halt schon wirklich krass, muss ich sagen. Also letztes Jahr, das waren schon viele Kilometer. Das wird auch das Jahr mit den meisten Kilometern werden, obwohl ich teilweise dieses Jahr auch so krankheitsmäßig so mal ein paar Phasen hatte, wo ich nicht gefahren bin, was am Ende wahrscheinlich so auf 4 bis 6 Wochen sich rausläuft. Aber an die 40.000, da kommt die Kati ran, aber da komme ich definitiv nicht hin.
Naja, aber viel fehlt dann ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja, also Full Disclaimer, was haben wir heute, den 8. Dezember? Das sind ja noch 3 Wochen.
Ja, man muss natürlich auch da immer so ein bisschen beachten, ich bin natürlich weiterhin Rennfahrer, das ist halt das, was ich mache und klar kann ich natürlich sagen, hey, ich versuche jetzt mal nächstes Jahr 40.000 zu fahren und das ist auch sicherlich machbar. Mein Körper steckt das weg, das ist kein Problem. Ich habe die Zeit dafür und auch die entsprechenden Projekte, um diese Kilometer am Ende da aufschreiben zu können. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit macht das Sinn, wenn du auch bei einem Ötztaler Radmarathon noch konkurrenzfähig sein willst oder solche Sachen machst. Mhm. Und da bin ich schon auf einem ziemlich, ziemlich dünnen Balanceakt unterwegs, den ich mit meinem Trainer Lukas immer auch ziemlich, ziemlich gut im Auge behalten muss, weil ja, sonst fährst du am Ende einfach nur, um die Kilometer zu machen und das macht halt keinen Sinn.
Ich glaube, wenn wir über dieses Thema Leben ohne Auto sprechen, auch wenn du ja sagst, dass ihr im Haushalt durchaus noch ein Auto habt, dann ist ganz wichtig, ein bisschen einordnen zu können, in welchem Umfeld du denn eigentlich lebst. Also du musst uns ein bisschen erzählen, wo du wohnst. Wir brauchen jetzt nicht deine Adresse. Aber ist es eher Stadt oder Vorort oder Land? Denn das spielt ja eine ganz große Rolle.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich selber würde mich jetzt als Landei bezeichnen, wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Bruder unterhalte, der in Berlin wohnt. Wir wohnen in Seeheim-Jugenheim. Das ist im Grunde genommen zwischen Darmstadt und Heidelberg im Odenwald. Also so ein bisschen, gibt auch eine Autobahnausfahrt. Aber ich würde eher sagen, das ist schon landmäßig, also es ist ein Dorf. Ja. Ich wohne auf dem Dorf, direkt am Fuße des Odenwaldes.
Also ich bin da schon mal durchgefahren, ich hätte es jetzt auch als Dorf klassifiziert.
Ja. Also wie gesagt, wenn ich hier ein Café gibt es hier nicht, hier gibt es zwar einen Supermarkt, aber für alles andere musst du halt schon irgendwie auch also nach Bensheim rüberfahren. Genau. Ich habe halt den riesen Vorteil der Flughafen, den ich, wie gesagt, regelmäßig in Anspruch nehmen muss, weil die Reisen halt anstehen. Mit Frankfurt, der ist nicht so weit weg. Aber sonst würde ich schon sagen, dass das hier ziemlich ländlich ist.
Ja. Weil das war für uns damals tatsächlich, als wir uns umgeguckt haben nach einem Häuschen, ausschlaggebend. Wir haben zwar hier bei uns das Dorf noch im Ortsnamen drin, es ist ein Vorort von Bonn, aber wir haben schon geguckt, dass die Infrastruktur stimmt, also vor allem, dass du ÖPNV hast, also eine Stadtbahn und eine Regionalbahn zumindest in der Nähe, um irgendwie dich fortbewegen zu können, und zwei Orte weiter hoch ins Siebengebirge rein wäre das halt nicht mehr gegeben gewesen. Da hättest du dann mit dem Bus nochmal extra fahren müssen, wenn du aufs Auto verzichtest, oder mit dem Fahrrad halt den Berg hoch. Und da ist es dann wirklich schon zäh, da musst du es schon wirklich wollen und hast wirklich auch ja durchaus Nachteile, wenn du aufs Auto verzichtest, die ich jetzt so in meinem Alltag eigentlich nicht spüre. Aber das, finde ich, macht einen riesen Unterschied, wenn man über das Thema redet, ob du Stadt oder Land oder zumindest noch so urbanes Umfeld meinst damit.
Die Frage ist halt immer so ein bisschen, bist du jemand, der den öffentlichen Personennahverkehr nutzt, oder bist du tatsächlich komplett ohne das aufgestellt? Und ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich nutze es gar nicht. Also ich habe das früher schon gehasst, wenn ich irgendwie zur Schule mit der Bahn fahren musste oder mit dem Bus, was auch immer. Ich mag das gar nicht. Und ich habe mir zum Beispiel mittlerweile angewöhnt, bevor ich mit der Bahn irgendwo hinfahre. Ich hatte dieses Jahr Anfang des Jahres ein paar Termine. Das waren auch ganz recht wichtige Termine in Darmstadt, was hier so, ich sag mal, so gute 15 Kilometer Luftlinie weg ist. Und da musste ich mich auch ein bisschen schicker für anziehen. Aber ich hatte halt einfach so gar keine Lust, irgendwie mit Bus und Bahn dahin zu fahren, und dementsprechend hatte ich einfach Laufsachen unter meinen Klamotten und bin dann von dort aus nach Hause gelaufen. So, weil ich habe halt gar keinen Bock, irgendwo an der Bushaltestelle zu stehen und mir ewig einen Arsch abzufrieren, bis der blöde Bus dann irgendwann mal kommt. Mhm. Und die Verbindungen hier sind auch einfach echt schlecht. Von da an, ich habe es auch das ganze Jahr geschafft, irgendwie auf den Nahverkehr zu verzichten, weil ich halt entweder alles zu Fuß oder wirklich mit dem Fahrrad mache.
Ja. Felix, ich habe jetzt bei dir rausgehört, du bist schon länger dann ohne Auto unterwegs. Magst du verraten, wie lange das her ist, dass du dich gegen das Auto entschieden hast? Und was auch vielleicht deine Gründe waren?
Boah.
Oder deine Überlegungen damals?
Wann war das denn?
Das ist aber auf jeden Fall krass, wenn er schon, dass du eigentlich nicht mehr weißt, wann es war, wenn er überlegen muss. Dann ist es schon definitiv länger als bei mir.
Ja, das also, hörte sich nämlich auch so an.
Ich würde mal sagen, so 6-7 Jahre ist es wahrscheinlich her. Und bei uns war tatsächlich so die Situation, dass wir das Auto eigentlich, das stand nur vor der Tür. Wir haben das kaum gebraucht. Wie gesagt, durch die Nähe zur Stadt. Wir machen seit jeher eigentlich, zumindest seit wir eine Familie mit Kindern sind, eigentlich alles mit dem Fahrrad. Die Kids auch sehr früh selbstständig mit dem Fahrrad alles gemacht, was sich jetzt so ein bisschen dreht, weil die da keinen Bock mehr drauf haben als Teenager. Das ist ein bisschen doof. Aber so langsam kommt es auch schon wieder. Und dann war ausschlaggebend einfach, irgendwas war kaputt, und dann war es ein wirtschaftlicher Totalschaden, und dann haben wir gesagt, ja, dann brauchen wir halt kein Auto mehr. Und das war eigentlich so, finde ich, auch der spannendste Moment. Also es war schon sehr eine sehr bewusste Entscheidung. Aber da habe ich auch gemerkt, wie schnell der Mensch eigentlich sich anpasst, wie schnell er adaptiert. Und wenn das Auto nicht da ist, dann ist es halt einfach auch kein Problem. Dann geht es sehr, sehr schnell, dass du die Alternativen findest. Was bei uns jetzt noch ein bisschen so ein Mittelding ist, was ich schade finde, ist, wir wohnen zwar, wie gesagt, in einem Vorort von Bonn. Was mir hier aber fehlt, ist noch so ein vernünftiger Carsharing-Service. Also wenn du mal doch auf ein Auto angewiesen bist, dass du sagst, dann gehe ich halt und weiß ich nicht, hinten am Bahnhof, am Parkplatz, da stehen drei Autos, und dann kann ich mir, wenn ich mal eins brauche, weil, keine Ahnung, ich zur Schwiegermutter fahren muss oder zum Baumarkt oder sowas, irgendwas ist, dann kann ich mir dann ein Auto holen. Wir haben das jetzt mit Nachbarn geregelt, die im Prinzip die gleiche Situation haben, die auch sagen, unser Auto steht eigentlich 80% der Zeit blöd vor der Tür rum. Wenn ihr es braucht, könnt ihr es haben. Aber das kann natürlich auch nicht jeder. Und das ist eigentlich das, was mir hier noch so fehlt. Ansonsten finde ich die Kombination, wir machen 90% mit dem Fahrrad und für alles andere hast du ein ÖPNV, für mich ideal. Klar, ist auch nicht immer toll, wenn du dann im Winter im überfüllten Bahnabteil stehst und neben dir röcheln sie irgendwie rum oder du selber. Und es wäre natürlich auch schöner, wenn die Bahn mit einer gewissen Pünktlichkeit käme. Aber insgesamt finde ich die Kombination schon ziemlich genial.
Ganz schwierig wird es ja, wenn du so versuchst, ÖPNV mit Fahrrad zu kombinieren. Also, dass du irgendwie sagst, okay, ich nehme das Fahrrad irgendwie ein paar Stationen mit und Ich hatte das mal vor vielen, vielen Jahren, da habe ich mein Fahrrad von meiner Studienstadt in Greifswald mit nach Berlin zu meinen Eltern genommen und musste in Greifswald von meiner WG zum Bahnhof, und es war halt wirklich Dauerregen und ich hatte halt keinen Bock, da jetzt irgendwie klatschnass zu werden, und habe dann halt gedacht, na gut, fährst du mit dem Bus? Und das war wirklich morgens um 7, der Bus war komplett leer und der Busfahrer gesagt, nee, Fahrradmitnahme ist nicht. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mich jetzt hier im Dauerregen zum Bahnhof schicken? Ja, pff, Fahrradmitnahme ist nicht.
Ich glaube einfach, dass die Infrastruktur in Deutschland noch nicht da ist, wo sie sein müsste, damit das noch mehr Leute machen, beziehungsweise dass es auch einfacher wird. Also du hast halt so viele Beispiele, wo du halt an deine Grenzen stößt. Keine Ahnung, die Deutsche Bahn stellt jetzt den neuen ICE vor, und das ist das Fahrradabteil ist noch genauso klein, wie es jetzt aktuell ist. Wo ich mir von meinem Bruder auch regelmäßig Geschichten anhöre, wenn der mit seinem Fahrrad irgendwie von Berlin nach München oder was auch immer, und da ist er teilweise sogar um Mitternacht aus dem Zug geworfen worden. Mhm. Oder wie gesagt, auch sowas wie Carsharing ist nicht vorhanden. Hier zum Beispiel im Dorf, ich bin jetzt nicht so der Superfan von diesen Scooter-Dingern, aber die sind halt teilweise schon praktisch, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Die gibt's hier aber nicht. So, das heißt, auch das ist hier noch eine Baustelle. Ich habe jahrelang bei der Firma Riso Müller gearbeitet, also sprich Deutschlands erfolgreichster und größter E-Bike-Hersteller. Und dort hat man ja so ein bisschen die Philosophie, dass man sich halt auch politisch einbringt in die Verbesserung von der Infrastruktur für Fahrradfahrer. Mhm. Auch hier in Darmstadt merkt man das extrem. Das ist halt Lastenrad-Hochburg. Also hier gibt es, glaube ich, mehr Lastenräder als Fahrradfahrer, als Autofahrer.
Sorry.
Nicht schlecht.
Sorry für den autonomen Lastenräder.
Genau. Aber das Problem ist halt, wenn du dann mal in anderen Städten unterwegs bist und siehst, wie eine Fahrradinfrastruktur halt auch funktionieren kann, dann sind wir da in Deutschland meilenweit von entfernt. Also wenn du zum Beispiel mal auch durch Oslo durchfährst, ist natürlich ein grandioses Beispiel. Aber auch in anderen Städten, zum Beispiel in der Schweiz, auch so was die, ich sag mal, politische Infrastruktur angeht, Förderung für Highspeed-Pedelecs, wenn die Leute zur Arbeit fahren. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum in den Benelux-Ländern die meisten Leute tatsächlich mit Highspeed, also mit 45 Stundenkilometer Fahrrädern zur Arbeit morgens fahren, auch lange Distanzen von ungefähr 40 Kilometern eine Strecke, weil das halt wirklich subventioniert wird. Und das haben wir in Deutschland nicht in dem Maße. Mhm. Und da ist natürlich dann auch nochmal, ich sag mal, dieser letzte Tropfen, der das natürlich dann irgendwie, der auch helfen kann, zu sagen, okay, entweder Car versus Bicycle, das kann vielleicht einen Ausschlag geben. So, und da müssen wir in Deutschland mit der Infrastruktur einfach nachkommen. Auch was zum Beispiel Fahrradgaragen angeht, an Bahnhöfen oder an öffentlichen Plätzen. Aber das ist halt alles nicht vorhanden, ganz zu schweigen, dass der Fahrradverkehr innerhalb der Stadt einfach brandgefährlich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal ein Kind haben sollte und das mit dem Fahrrad zur Schule fahren will im jungen Alter, boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gefährlich das ist und wie rücksichtslos die Leute in Deutschland mittlerweile auch Auto fahren. Und da muss ich halt erstmal was ändern. Und bevor wir das nicht haben, wird es halt schwierig, das grundlegend durchzusetzen.
Das ist ja dieser Deutschland-Autoland-Faktor, ne? Ich fand das sehr interessant. Ich war vor ein paar Jahren bei einer RTF. Da haben wir eine Geschichte gemacht, haben so ein bisschen Teilnehmer porträtiert, und da haben wir versucht, den ältesten Teilnehmer uns rauszusuchen, und haben mit jemandem gesprochen, der war damals Mitte 70 und hat eigentlich geschwärmt von dieser Veranstaltung, wie toll alles ist, wie lange er schon Fahrrad fährt und so. Aber das Eindrucksvollste, was er gesagt hat, war, weil ich ihn hab ihn dann so gefragt, was ist denn so der größte Unterschied, wenn du jetzt schon, ich weiß nicht, der war seit 50 Jahren Radsportler, zu solchen Veranstaltungen vor 40, 50 Jahren. Und hat er gesagt, der größte Unterschied ist der Verkehr, wie viel einfach los ist auf den Straßen und wie unsicher man sich fühlt, weil man ständig überholt wird. Das finde ich echt Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Auch alleine schon über die letzten 20 Jahre, die wir so wahrgenommen haben, wahrscheinlich eher. Und das bringt mich zu einer Frage an dich, Sepp. Du bist ja auch, ich würde mal sagen, die meiste Zeit mittlerweile auf dem Gravelbike unterwegs und nicht auf dem Lastenrad. Würdest du sagen, diese Verkehrssituation, diese vielen Autos auf der Straße haben auch mit zum Erfolg des Gravelbikes beigetragen?
Ja, zu 100%. Also du bist halt einfach fernab vom Verkehr. Ich merke das, wenn wir hier trainieren gehen. ich habe ja, also klar, ich fahre natürlich auch viel alleine, aber du hast meistens immer irgendeinen Trainingsbuddy dabei. Und ich habe halt hier den Vorteil in der Region, dass ich auch mit sehr, sehr vielen Profisportlern irgendwie zusammen trainieren kann, ob es jetzt aus von Lidl Track der Lewis ist oder Mika Nud als Profi-Triathlet. Und wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir lieber irgendwie ein bisschen abseits der Straßen fahren, weil es halt einfach viel, viel sicherer ist. Mhm. Als jetzt im Straßenverkehr. Und der Odenwald ist jetzt ja schon keine Hauptverkehrsader, wo du jetzt sagen würdest, okay, du fährst jetzt hier durch Gebiete durch, wie jetzt Frankfurt oder sowas. Aber trotzdem ist es so, die Leute fahren halt an gewissen Tagen, zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Leute ihre Motorräder wieder rausholen oder ihre Autos, Cabrios und Co., so rücksichtslos. Und ich glaube, dass einfach mittlerweile auch so dieses Verständnis für die Gefahr bei den Leuten halt einfach fehlt, wenn du zum Beispiel einfach in der Stadt, ohne drüber nachzudenken, mal eine Autotür aufmachst, ohne zu gucken, ob vielleicht von jemand von hinten kommt oder auch so dieses Ding, ich nutze mein Auto ganz gerne als Mittel, um den Leuten, den Fahrradfahrern klarzumachen, dass du hier auf der Straße nichts zu suchen hast, indem ich einfach ganz eng dran vorbeifahre. Und die Leute, wenn du siehst, wie schlecht die ja teilweise Auto fahren, die können das ja gar nicht einschätzen, wie nah die am Ende wirklich sind und dass der Spiegel dir vielleicht auch den Lenker irgendwie weghaut und was das für Folgen hat. Da sind die Leute sich ja gar nicht drüber im Klaren. Ich habe das ganz oft, wenn Leute mir die Vorfahrt nehmen und sich dann natürlich auch entschuldigen, das hast du ja auch, was auch gut ist. Aber dann immer so ganz schnell so, ja, sorry, tut mir leid, hab dich halt nicht gesehen. Und das ist halt so für mich der Punkt, wo ich dann sage, ja, das ist schön, dass es so deine Begründung ist und dass du es damit rechtfertigst, aber es bringt mir halt gar nichts, wenn ich halt unterm Auto liege und du meiner Frau irgendwann auf einer Beerdigung erzählen musst, sorry, ich habe den halt nicht gesehen, ist halt doof gelaufen so. Mhm. Werdet ihr euch im Klaren darüber, was es bedeutet, wenn ihr halt nicht aufpasst, wenn ihr im Straßenverkehr träumt und dass es mehr ist, außer sorry, hab dich nicht gesehen. Das kann halt bittere Folgen haben, nicht nur für mein Leben, was vielleicht dann am Ende beendet ist, sondern halt auch für dein Leben, weil du musst den Rest deines Lebens damit verbringen, dass du halt im Kopf hast, ey, ich habe entweder jemand zum Krüppel gemacht oder vielleicht sogar das Leben genommen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die haben die Leute einfach nicht im Kopf. Ja. So bitter das halt auch ist.
Ich fand es gestern, war ich auch längere Runde auf der Straße unterwegs. Ich wohne auch Frankfurt am Main und fahre dann gerne auch so Richtung Flughafen irgendwie raus. Und da gibt es so parallel zum Flughafen halten immer die ganzen Planespotter an. Und da gibt es so 2-3 kleine Parkplätze, die sind auf den Sonntag aber natürlich pickepacke voll. Dann wird halt einfach auf dem Radweg so halb geparkt. Also der ist zwar schon noch irgendwie, dass du da durchkommst, aber sobald da die Leute ein- oder aussteigen oder da auch Fußgänger langlaufen, musst du halt immer abbremsen, rufen, Entschuldigung, könnte ich vielleicht mal durch? Und hat auch ein paar Kilometer später einen kleinen Lieferwagen. Der stand einfach mitten auf dem Radweg und wirklich 50 Meter vorher war ein Parkplatz und der war sogar frei. Und da musste ich wirklich abbremsen durch die aufgeweichte Wiese. Und dann habe ich auch mal kurz an die Tür geklopft und gesagt, ob er sich nicht vielleicht auf den Parkplatz stellen will, weil hier ist halt ein Radweg. Also diese, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Absicht manchmal ist oder Ignoranz einfach oder Unbewusstsein. Das ist schon das, was mich auch mal sehr stört. Und deswegen bin ich zum Beispiel, wenn ich Autofahrer bin, eigentlich immer, also zumindest hoffe ich, dass ich das immer war, den Radfahrern gegenüber so total freundlich und lass immer Platz und war auch diesen Sommer, waren wir auch im Urlaub mit dem Camper in den Dolomiten unterwegs. Da fuhren dann halt 2 Rennradfahrer vor mir am Passo Giau, die fuhren halt, weiß ich nicht, 5 km/h. Und wer den Passo Giau kennt, das sind halt tausende von Haarnadelkurven, ja, dann warte ich halt dahinter. Und die ganzen Autofahrer, die hinter mir sich schon gestaut haben, die haben schon gehupt und waren am Ausrasten. Und ich dachte so, nee, ich überhole die 2 jetzt nicht, weil da vorne kommt eine Kurve, ich sehe überhaupt nicht, ob was kommt. Das ist schon manchmal beeindruckend, wie Autofahrer sich Radfahrern gegenüber verhalten.
Merkst du ja auch sofort, wenn Autofahrer auch Radsportler ist. Also, finde ich. Mhm. Wenn du merkst, da fährt jemand relativ in moderatem Tempo mit großem Abstand an dir vorbei, dann ist er wahrscheinlich selber Radsportler oder Radsportlerin.
Ich denke einfach, dass wahrscheinlich auch so dieses das Leben dich halt auch irgendwann bequem macht. Und es wird ja immer alles noch einfacher im Grunde genommen, weil du kannst alles mit dem Auto erreichen. Hier im Odenwald machen mittlerweile die Bäckereien so ein, wie bei McDonald's, so ein Drive-In. Ja, es ist kein Witz. Also die Bäckereien haben hier Drive-In, dass die Leute morgens nicht mehr eine halbe Stunde vor ihrem Bäcker in der Schlange stehen, sondern tatsächlich mit dem Auto, wie bei McDonald's, ihre Brötchen bekommen. Mhm. Du kannst überall mit dem Auto hinfahren, dies, das, jenes. Das macht die Leute ja bequem. So, und dann ist es halt auch super schwer zu sagen, wir haben hier gegenüber bei uns eine Apotheke, die auch einen Parkplatz hat, aber die Leute parken halt immer am liebsten, die würden in den Laden reinfahren. So, und dann ist den Leuten auch scheißegal, ob die jetzt auf dem Radweg, auf dem Bürgersteig oder wo auch immer stehen. Wenn du es ihnen freundlich sagst, so, dann werden sie teilweise noch aggressiv. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das sind jetzt so alles so die negativen Beispiele, wo man sagen müsste, ey, fahrt bloß kein Fahrrad mehr. Es ist ja genau im Gegenteil. Also ich kann zum Beispiel von mir so als Fazit von diesem Jahr sagen, ich hatte unglaublich gute Erlebnisse damit. Ich bin so viel draußen gewesen wie noch nie. Und es gibt halt auch im Grunde genommen, egal wie schlecht deine Laune ist, sobald du aufs Fahrrad steigst und du gehst eine Runde fahren und wenn es nur 5 Kilometer sind, du kommst wieder und deine Laune ist mal zumindest nicht schlechter geworden. Also das habe ich noch nie gehabt, dass ich meine Laune danach schlechter war. Das heißt, du kommst entweder mit besserer oder wenn nicht sogar gleicher Laune nach Hause. Was ja tendenziell auch eine positive Sache ist, was man sagt, hey, Fahrradfahren schüttet ja auch irgendwie Glücksgefühle aus und das kann ich halt von mir aus sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Meeting nach Bocholt zur Rose fahre, ich komme da happy an und gehe ganz anders dann in so ein Meeting-Tag rein, als wenn ich das mit dem Auto vielleicht gemacht hätte, weil, keine Ahnung, auf dem Weg nach Bocholt stehst du 20 Mal im Stau und mit dem Fahrrad fährst du einfach richtig schöne Strecken und klar, du musst ein bisschen früher aufstehen und es könnte sein, dass morgens vielleicht auch noch ein bisschen kalt ist, bevor die Sonne aufgeht, aber ja, so what, war trotzdem dann am Ende ein richtig, richtig guter Tag.
Und interessant finde ich auch, je mehr Radfahrer unterwegs sind, desto sicherer wird es ja auch, ne? Wenn du dir anguckst, wie es in anderen Ländern, wo du höheren Radverkehr hast, wo die Infrastruktur auch anders ist, sich die Mentalität auch der Autofahrenden verändert und du eben nicht, was du gerade angemerkt hast, dieses ich hab dich ja nicht gesehen hast, sondern wo wirklich alle immer erstmal gucken, kommen da Radfahrer oder eine Radfahrerin. Also das ist, finde ich ganz interessant, wie sich da auch sie, wie du merkst, dass da anders sozialisiert sind einfach die Menschen. Ne? Also fahrt mehr Fahrrad, um es sicherer zu machen.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane. Wie hatten sich bei euch beiden so der Fuhrpark vielleicht auch verändert an Fahrrädern, seit ihr aufs Auto verzichtet? Weil vorhin fiel schon der Begriff Lastenrad. Gerade wenn man jetzt, also bei uns ist es so, wir haben noch ein Auto, aber das steht auch manchmal einfach 3-4 Wochen einfach nur in der Garage und dann ist vielleicht mal wieder so der Großeinkauf geplant, wo man dann auch mal wieder Getränke, Lebensmittel ein bisschen auf Vorrat kauft, wo man dann sich den Kofferraum mal vollballert, könnte man ja theoretisch auch mit dem Lastenrad machen. Seid ihr da ein Verfechter von oder macht ihr alles mit eurem normalen Rennrad / Gravelbike?
Also ich habe kein Lastenrad mehr. Ich habe damals regelmäßig eins gehabt, als ich, wie gesagt, bei Riese Müller gearbeitet habe in der Entwicklungsabteilung, weil da bin ich die Dinger halt auch Probe gefahren, auch viel mit den Dingern unterwegs gewesen. Das Problem bei einem Lastenrad oder das größte Problem sehe ich halt einfach darin, dass die Leute den Platz nicht haben, um das Rad irgendwo unterzustellen. Weil das kannst du nicht in eine Wohnung tragen. Du brauchst definitiv irgendwie einen Stellplatz dafür, den du auch am besten trocken haben musst. Das heißt, das sind zum Beispiel auch Geschichten, die habe ich einfach so nicht. Ein Fahrrad, mein Rennrad oder mein Gravelbike nehme ich mit in die Wohnung. Ich habe mein Büro, da stehen die. Oder so wie bei Felix, hängt es hinten an der Wand irgendwie so. Aber das machst du halt mit dem Lastenrad nicht. So, da brauchst du einen Kran dafür, um das in die Wohnung zu kriegen. Von da an, ich habe ein Stadtrad. Da ist ein Gepäckträger dran, da ist ein Frontgepäckträger dran. Ich kann einen Rucksack mitnehmen. Und wenn ich sonst unterwegs bin, habe ich ja immer meine Taschen am Fahrrad, also sprich auch da den Gepäckträger, die Rahmentasche, Oberrohrtasche, Lenkertasche, dies, das, jenes, wo man halt auch easy Sachen reinpacken kann. Genau, das ist so das, wie ich eigentlich vorgehe. Aber ich habe zum Beispiel auch kein E-Bike mehr. Ich bin halt mit dem normalen Rad schneller. Ja, gut.
2 Zylinder.
Ich glaube, bei uns fing das damals so mit den Kids und mit dem Kinderanhänger an, auch überhaupt zu realisieren, dass man das Auto gar nicht braucht. Denn in dem Kinderanhänger, der wurde dann ganz schnell auch mal zum Einkauf genutzt. Da saß dann halt kein Kind drin, sondern dann sind halt die Einkäufe da drin gelandet. Und als wir den
das Kind stand noch vom Supermarkt.
Hä, wo ist das Kind? Und als wir den dann nicht mehr brauchten, habe ich dann so einen kleinen Bikepacking-Anhänger mir zugelegt, der aber auch jetzt nicht häufig im Einsatz ist. Also wenn man mal irgendwie tatsächlich eine Kiste Bier holt oder sowas, aber in der Regel, wir machen allerdings auch diese großen Einkäufe nicht. Also wir fahren eher alle ein, zwei Tage mal zu kleineren Besorgungen, weil es ist auch nie weit. Das Wasser kommt aus dem Hahn, der Kaffee kommt aus der Kaffeemaschine, also
Strom aus der Steckdose.
Der kommt ja, genau.
Ich glaube, wo oder zumindest bei mir ist es halt einfach so, dass der Verschleiß an Verschleißteilen extrem gestiegen ist. Mhm. Also du hast natürlich so deine Erfahrung über die Jahre. Also ich meine, dann hast du irgendwann umgestellt von einer geölten Kette auf eine gewachste Kette, was einen riesengroßen Vorteil mit sich bringt. Aber du merkst ja trotzdem, dass du deutlich mehr Ketten durchschießt. Der Verbrauch an Reifen ist extrem groß. Also ich fahre teilweise Reifen irgendwie 3 Wochen und dann sind die hinüber. Lenkerband ist so eine Geschichte, Sättel, Schuhe, der Verbrauch an Radschuhen ist extrem nach oben gegangen. Das sind halt alles so Sachen, da habe ich natürlich einen riesengroßen Vorteil. Ich habe für jeden von diesen Teilen habe ich irgendwie einen Partner, der mir da hilft, beziehungsweise da bin ich halt auch super weich gebettet. Mhm. Aber man muss halt auch auf der anderen Seite sagen, Verschleiß beim Auto hast du halt auch und dann wird's halt richtig teuer, ne? Ja. Aber klar, so gerade wenn du im Winter viel fährst, der Verschleiß ist schon extrem. Das muss man schon dazu sagen, auch so Klamotten und sowas. Mhm. Aber ja, das sind halt so die Abfallprodukte in Anführungsstrichen.
Ja, da ist wahrscheinlich Pflege und Wartung des Rades noch mal wichtiger, als es ohnehin schon wäre.
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt eine extrem gute Erfahrung gemacht in Chile. Also ich baue für Rennen immer neue Ketten drauf, also gewachste Ketten, die halt dann wirklich komplett brandneu sind. Mhm. Und ich bin in Chile nach dem Bikepacking dann angekommen und hatte eine komplett neue Kette dabei, die mir vorbereitet wurde, die schon fertig gewachst war. Mhm. Und normalerweise bei so Rennen sagst du ja, okay, du musst zumindest 2-3 Mal während des Rennens, weil es extrem staubig und nass trocken ist, musst du halt wirklich mal Flüssigwachs irgendwie draufschütten, weil sonst quietscht die Kette irgendwann so laut. Mhm. Aber auch da ist die Entwicklung halt so gut geworden inzwischen. Ich musste im kompletten Rennen einfach gar nichts machen mit der Kette und die läuft sogar bis jetzt noch. Also die ist jetzt über 1000 Kilometer alt. Ich musste nichts nachwachsen, also wirklich absolut Game Changer. Und auch da merkst du, die Entwicklung geht halt immer weiter, was es einfacher macht am Ende. Mhm. Das ist schon richtig gut, oder dass wir mittlerweile zum Thema Reifen spezielle Gummimischungen oder Karkassen haben, die speziell für Winterfahrten sind. Du hast Winterschuhe, die du anziehen kannst. Dann die Klamotten werden immer besser. Helme haben jetzt reflektierende Farben oder vielleicht sogar Licht dran. Das sind halt alles Sachen, die auch dazu beitragen, dass es einfacher wird. Oder jetzt auch Räder, wo Licht integriert ist, vielleicht sogar ein Akku verbaut ist im Rahmen und dies, das, jenes oder Anfixpunkte für Taschen und Co. Das wird schon alles deutlich, deutlich besser als noch vor 10 Jahren.
Stichwort Bekleidung. Bei mir ist das so der limitierende Faktor tatsächlich, der Moment, wo ich am ehesten sage, auch nee, ich nehme jetzt doch mal die Bahn, ist, wenn es draußen regnet. Also, wenn es richtig regnet, nicht wenn es so ein bisschen fisselt, aber wenn es wirklich regnet, dann sage ich, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, die 10 Kilometer ins Büro mit dem Rad zu fahren. Wie machst du das?
Ja, es ist immer so ein bisschen davon abhängig, natürlich, wo du hinfährst. Wenn du jetzt weißt, du kommst da irgendwo an und bleibst du über Nacht oder musst du schon mittags wieder zurück. Also sprich, wie können deine Klamotten trocknen? Gibt's da vielleicht eine Dusche? Nicht, dass du, keine Ahnung, in irgendeinem Meeting sitzt und du siehst aus, als hättest du gerade, wärst du einmal durchs Moor durchgetaucht. So, das Prinzip Regen macht mir im Grunde genommen nur was aus und es nervt mich, weil mein Fahrrad dreckig wird. Das hasse ich halt wie die Pest. Also so ein dreckiges Fahrrad kann ich halt überhaupt nicht leiden. Das heißt, ob ich jetzt nass bin oder was auch immer, das ist mir persönlich, also ich bin jetzt so viel in 20 Jahren, die ich jetzt Fahrrad fahre, durch Regen gefahren. Da kommt es jetzt auf irgendwie die Palette auch nicht mehr an. Was mich halt wirklich nervt, ist so dass das Fahrrad dann halt einfach extrem dreckig wird. Du musst halt irgendwie alles putzen, trocknen, dies, das, jenes. Ich meine, Wäsche musst du eh waschen, weil hast du halt reingeschwitzt. Aber ob ich jetzt nass werde, es gibt ja auch inzwischen sehr gute Regenhosen, die ich dann, also das ist auch ganz witzig, so vor 10 Jahren, wenn du gesagt hast, ey, du ziehst eine Regenhose zum Training an oder ziehst so eine Baggy-Regenshorts drüber, damit du keine nassen Oberschenkel und nassen Hintern bekommst, dann hätten dich die Leute ausgelacht, so nach dem Motto, ey, was bist denn du hier für einer? Mhm. So, das geht ja gar nicht. Und jetzt nutze ich das mittlerweile und es ist mir total egal, was die Leute denken. Und diese Baggy-Regenschutz, die geht so knapp bis oberhalb der Kniescheibe. Mhm. Das ist halt in meinen Augen so das Tool neben Schutzblechen, was halt einfach Fahren im Regen halt einfach easy macht, ne? Weil so, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du nassen Hintern hast, weil das Spritzwasser von hinten kommt oder von vorn die Oberschenkel nass werden. Mhm. Aber wenn du dann halt, ich meine, deine Füße werden so oder so irgendwann nass, da kannst du die besten Überschuhe der Welt haben. Da geht es nur darum, dass die Füße noch warm bleiben durch Neopren. Mhm. Aber dass sie nass werden, passiert zwangsläufig, genauso wie mit Handschuhen. Aber wenn du zum Beispiel in dem Bereich, so im Sitzbereich halt halbwegs trocken bleibst, ist das ein riesengroßer Unterschied. Und da muss ich sagen, da hat sich halt auch alles echt weiterentwickelt.
Mhm. Weil du gerade schon so das Kettenwachs so drüber geschwärmt hast. Ich bin auch seit jetzt 2 Jahren auf Wachs unterwegs und das Fahrradputzen ist so viel einfacher geworden seitdem. Weil eigentlich musst du es nur noch einmal abspülen und dann ist es, also wenn du es machst, wenn du direkt von der Tour kommst, dann ist es eigentlich fast schon wieder sauber. Also du musst halt nicht dieses, okay, jetzt hole ich noch den Degreaser und das muss ich irgendwie draufpinseln und dann muss das noch 10 Minuten einwirken und dann muss ich das abspülen und
Ich hatte es ja gerade schon gesagt, so das Schlimmste ist für mich, wenn Sachen dreckig werden. Ich hasse das wirklich, da bin ich so richtig typisch deutsch. Mhm. Aber das ist halt der, also in meinen Augen so der Hauptgrund, warum ich gewachsene Ketten nutze. Klar, die Performance ist geiler, dies, das, jenes so, aber für mich halt super wichtig, es ist sauber. So diesen Mist, den du vorher halt hattest, dass du da irgendwie stundenlang deinen Zahnkranz irgendwie schrubben musstest, wenn da Öl und Dreck und alles schwarz und klebt und so. Und jetzt ist einfach so, du hast halt einfach eine Bürste und einen Schwamm und ein bisschen, keine Ahnung, Seife, Spezialseife für das komplette Fahrrad. Und du wäschst halt einfach alles ab und das Ding sieht am Ende aus wie neu. Die Kette blitzt, das Ritzelpaket sieht aus wie neu. Du hast keine Ahnung, tonnenweise diesen klebrigen Schmodder, der hinten im Schaltwerk drinne klebt auf den Röllchen. Mhm. Ja, das ist, also da brauchen wir, ich glaube, das ist ein No-Brainer, dass man definitiv in die Richtung sich gewachsene Ketten, also ich habe sogar auf meinem Cityrad eine gewachsene Kette.
Aber ich höre schon raus, ich hätte immer gesagt, dass es total wichtig ist heutzutage, dass ein Arbeitgeber zumindest mal eine Dusche zur Verfügung stellt, idealerweise irgendwie noch ein Spind, wo du deine Klamotten aufbewahren kannst, aber viel wichtiger ist eigentlich so eine Fahrradwaschstation.
Ja, ich habe jetzt ein paar Jahre. Ja. Witzigerweise, ich habe ja jetzt 3,5 Jahre lang genau dort gearbeitet, wo das der Fall war, was natürlich das Leben echt viel, viel einfacher macht. Ich war jetzt vergangene Woche war ich in Großbritannien bei einem meiner Sponsoren, Telfin drüben, und habe da festgestellt, auch die haben eine richtig gute Dusche, die haben einen Trockenraum für ihre Klamotten, weil da die Leute halt auch alle mit dem Fahrrad irgendwie aus der Stadt morgens, also Bristol ist jetzt keine Weltmetropole, aber es ist schon eine Stadt, aber da kommt halt jeder irgendwie mit dem Fahrrad und es gibt Fahrradparkplätze, es gibt eine Dusche, das ist halt super, super gut und das ist genau diese Infrastruktur, die ich halt meine, wenn ich halt sage, da muss halt in Deutschland noch viel, viel mehr passieren, weil wenn das Radhersteller machen, dann ist es schön und gut, weil das ist deren täglich Brot, das finden die auch cool, wenn die Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, hoffe ich zumindest. Mhm. Aber es muss halt auch in allen anderen Bereichen so dieser Switch halt kommen, dass die Leute halt in der Lage sind, zur Arbeit zu kommen, sich dort irgendwie kurz umzuziehen, weil du hast ja auch den Vorteil, wenn die Leute mit dem Fahrrad kommen, wie gesagt, geh davon aus, die sind deutlich entspannter, die sind leistungsfähiger, haben morgens schon frische Luft gehabt, die sind hellwach, als wenn dann morgens der Otto zur Arbeit kommt und sich erstmal 3 Liter Kaffee reinschütten muss, um halbwegs klar zu kommen und dann verschlafen im ersten Meeting sitzt und schon nach 13 Uhr keinen Bock mehr zu arbeiten, beziehungsweise genervt ist, wenn er irgendwie mit dem Auto anreisen musste, weil Parkplatzsuche und Co. Da an ist das eine Sache, die sehe ich als super, super wichtig und wir hatten zum Beispiel bei Riso Müller ist auch so eine ganz coole Sache, da gab es immer eine Belohnung für die Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen sind. Da gab es, glaube ich, einmal in der Woche irgendwie belegtes Brot. Mhm. Ja, mega cool. So, das ist halt in der Mittagspause gab es ein belegtes Brot. Das ist natürlich immer dann die Frage, wenn so ein Unternehmen natürlich wächst, dann wird das immer schwieriger beizubehalten. Aber ich glaube, dass genau solche Sachen halt wichtig ist, um die Leute zu motivieren, zu sagen, hey, Fahrradwaschstraße. Ja, das ist für mich super, super wichtig, dass du halt nach dem Radfahren halt einfach das Fahrrad abspritzen
kannst. Eigentlich kannst du das als Betrieb ja auch aus ganz egoistischen Beweggründen machen. Ne? Die Leute sind motivierter, die Leute sind fitter, die Leute sind seltener krank. Also du hast so viele Gründe eigentlich, ja, so musst du in diese Richtung zu investieren und das zu promoten. Müssen wir mal irgendwie ein bisschen...
So musst du das definitiv sehen. Ja. Ich bin und am Ende muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so aus Unternehmenssicht, du kannst ja auch alles von der Steuer absetzen. Also ist ja liebe Leute.
Da war noch so ein deutscher Moment.
Ja, aber so ist es ja am Ende. So, keine Ahnung, wir haben Dezember, du musst die Steuer parat machen, so, ey, dann kannst du auch eine Waschstraße dahinstellen, so.
Ich finde es ja persönlich mal cool, wenn man da so nicht den Leuten aufzwingt, okay, ihr müsst jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, sondern dass man einfach den Leuten Möglichkeiten schafft und wer vielleicht auf dem Weg zur Arbeit noch irgendwie die Kinder vorher bei der Schule abgeben muss und für den das Auto vielleicht irgendwie sinnvoller ist, dann finde ich, ist es auch okay. Aber du kannst halt nicht die Leute irgendwie festnageln, ja, nee, sorry, eine Dusche haben wir nicht, wir haben keinen Fahrradstellraum, dann nimm halt dein scheiß Auto, um zur Arbeit zu kommen. Hauptsache, bist pünktlich.
Ja, absolut. Also ich glaube, das trifft sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt, dass die Leute nicht dahin zwängen muss, sondern du musst sie motivieren, das zu ändern. Und
ja. Und was ich noch spannend finde, du hast es vorhin so ganz kurz schon mal angeschnitten, Thema Training und Regeneration. Also wenn man jetzt seine Feierabendrunde, seine Trainingstouren irgendwie macht, vielleicht auch am Wochenende, dann ist zum Beispiel am Montag, bin ich oft so morgens, dass ich sage, oh, jetzt muss ich heute aber nicht Fahrrad fahren und wenn ich jetzt aber 15 Kilometer in die Arbeit muss, wie machst du das, dass du trotz, also du hast es ja, sage ich mal, ins Extreme entwickelt mit deinen Reisen, die du machst, aber wie sorgst du dafür, dass du genug Regeneration bekommst, trotz der vielen Kilometer?
Ja gut, ich muss glaube ich dazu sagen, also ich bin wahrscheinlich eine Ausnahme in dem Sinne, dass ich natürlich, das Fahrradfahren ist mein Beruf. Also das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Job, wo ich jetzt irgendwie morgens um 8 irgendwie ins Büro fahre. Das habe ich früher gehabt. Wie gesagt, und dann habe ich vor der Arbeit trainiert, nach der Arbeit trainiert und bin dann abends teilweise erst um 12:30 im Bett gewesen und morgens um 5 wieder aufgestanden. Und wenn du das halt einmal, wenn du da raus bist, dann ist das, also heutzutage ist es für mich unvorstellbar. So, das heißt, ich habe einen extremen Respekt vor den Leuten, die das halt machen, die das halt schaffen, das umzusetzen, die Motivation an den Tag zu legen, zu regenerieren, und da zwangsläufig bleibt deine Regeneration da auch auf der Strecke, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe halt den Vorteil, ich kann komplett frei arbeiten. Das heißt, meine Projekte, die ich mache, meine Meetings, die ich habe, die kann ich mir so timen, dass es halt irgendwie zum Training passt. Und dass ich dann im Anschluss auch sagen kann, so hey, keine Ahnung, ich habe jetzt auch mal eine Stunde Regeneration. Ich habe jetzt auch mehrere Jahre einen 100%-Job natürlich gemacht, wie alle wissen, plus halt den Sport. Und da muss man sagen, da ist natürlich die Regeneration komplett auf der Strecke geblieben. So, da hast du halt für das Projekt gelebt und du hast es gemacht. Und jetzt, wo ich halt ein klein bisschen mehr Zeit habe, merke ich halt auch so, okay, Regeneration manchmal auch ganz cool. Musst du auch machen bei so viel Kilometern auf dem Fahrrad, weil das sonst geht das nicht. Also du machst dich ja sonst kaputt. Das ist halt schon wichtig zu sagen. Aber wie gesagt, mit 35.000 Kilometern zähle ich, glaube ich, in Deutschland oder generell auch weltweit zu den Leuten, die sehr, sehr viel Fahrrad fahren. Und das ist dann schon eine Ausnahme, ne, weil da kannst du dich, also du kannst das nicht mit jemandem vergleichen, der eine 100%-Stelle hat und irgendwie 10.000 Kilometer im Jahr fährt. Das ist ein komplett anderes Leben.
Gibt's manchmal.
Aber ja, man hat halt immer viel Hunger. Man muss viel essen.
Man kann sagen, auch noch Kosten, die auf einen zukommen. Ja.
Ja.
Gibt's manchmal auch so Tage, wo du sagst, also du fährst ja wirklich viel Fahrrad. Also du hast gerade schon gesagt, 35.000 Kilometer. Gibt's da auch mal so Tage, wo du sagst, boah, nicht schon wieder? Oder kommt so ein Gedanke gar nicht auf?
Klar, also du hast natürlich Tage, wo du denkst, so, es wäre jetzt auch irgendwie cool, wenn du jetzt irgendwie mal heute bleibe ich mal im Bett und mache mir irgendwie 3 Liter Kaffee und verbringe den Tag im Bett und trinke nur Kaffee, so nach dem Motto, oder mache irgendwas anderes mit meiner Frau oder sowas. Das ist, glaube ich, wie in jedem Leben auch, also jedes Hobby oder jeder Beruf ist irgendwann mal so, dass man sagt, hey, wäre eine Pause, wäre es gerade mal ganz cool. Aber so im Grundprinzip her bin ich, also ich muss sagen, das, was mir am meisten mittlerweile Spaß macht, ist gar nicht mehr so dieses Training, zu sagen, ey, ich muss jetzt irgendwas für irgendwas richtig krass trainieren, irgendwelche Intervalle fahren, weil das mache ich halt auch super viel. Aber mir macht es halt extrem viel Spaß, irgendwie neue Routen zu finden, einfach Fahrrad zu fahren, so irgendwo hinzufahren, das Ziel vor Augen zu haben bis zum Horizont, zu sagen, ey, ich komme da abends an und egal wo ich ankomme, ich habe da eine coole Zeit, ob ich jetzt bei Freunden übernachte oder irgendwas anderes mache, sondern dieses Ding, du hast halt ein Ziel und du fährst dahin. So der Weg ist das Ziel eigentlich, um das mal so ein bisschen poetisch auszudrücken. Das ist, glaube ich, eher so das Ding. Und dann hast du, ja, aber dass da Tage sind, wo du sagst, boah, heute guckst halt irgendwie raus und denkst so, ey, shit, Samstag zum Beispiel, ne? Samstag, okay, lange Trainingseinheit, boah, das regnet von morgens bis abends. So. Und da war es halt super wichtig, dass ich nicht alleine fahren musste, weil da hast du halt irgendwie jemanden, mit dem du 6 Stunden quatschen kannst und dann geht die Zeit schneller rum, obwohl es arschkalt ist, Finger, Hände, alles abgefroren sind am Ende und in der Dusche stehst und irgendwie dich erstmal aufwärmen musst. Aber ja, das ist part of the game.
Nutzt du dann überhaupt noch die Rolle zum Trainieren? Oder?
No.
Gar nicht.
Ich habe früher sehr, sehr viel Rolle gefahren, einfach aus Convenient-Gründen zu sagen, okay, nach der Arbeit ist es halt einfach einfacher zu sagen, ich steige jetzt nur auf die Rolle, ist alles vorbereitet, ich habe nur eine Hose, die ich anziehen muss und das war's. Ich habe eine sehr moderne Rolle hier stehen, die ich seit, ich glaube, 11 Monaten nicht mehr angepackt habe.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel auch noch nie, ich war noch nie in meinem Leben auf Swift unterwegs. Also es gibt ganz viele Ecken in meinem Leben, wo ich halt auch super oldschool bin. Ne? Also Swift zum Beispiel ist so ein Ding, ich bin noch nie auf Swift gefahren. Ist halt für mich kein Thema. Das brauche ich nicht. Und ich habe da auch, also ich kann damit nichts anfangen. Ich fahre lieber draußen, habe das Erlebnis. Aber ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die viel Rolle fahren. Das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Aber für mich ist das mittlerweile nichts mehr. Also ich sag auch, egal wie schlecht das Wetter ist, ich ziehe mein Training draußen durch. Und das mache ich auch. Also mein Trainer Lukas sagte mal, ich bin so ein bisschen wie so ein Soldat. Bei mir im Training Peaks gibt es eigentlich kaum eine Einheit, die rot ist, sondern die sind eigentlich alle grün, weil ich sie erledigt habe. Und das egal bei welchem Wetter.
Ich würde gerne eine Frage nochmal umdrehen, die du vorhin gestellt hast, Erik. Und zwar in die Richtung, was dir denn jetzt eigentlich noch fehlt, um das Auto abzuschaffen?
Das habe ich mich tatsächlich so jetzt auch in den Tagen, wo wir schon geplant hatten, die Folge zu machen, auch gefragt, was ist eigentlich so die ehrliche Antwort? Und wahrscheinlich ist es meine Bequemlichkeit. Also ich glaube, ich fahre im Jahr vielleicht so 8000 Kilometer mit dem Auto. Also es ist jetzt, also ich fahre mehr Rad als Auto, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich merke oft, dass ich es irgendwie eine ganze Weile nicht brauche und dann aber auf einmal braucht man es so. Zum Beispiel, wenn wir dann zur Familie in die Heimat fahren oder so. Gut, da könnte man jetzt, das wäre in Berlin, da könnte man jetzt auch die Bahn nehmen. Aber zum Beispiel meine Schwiegereltern, die wohnen halt jetzt ein Stück außerhalb von Berlin in Brandenburg. Und mit dem Auto ist es halt eine halbe Stunde von meinen Eltern zu meinen Schwiegereltern. Mit der Bahn wäre das einmal nach Berlin rein und dann wieder fast in die gleiche Richtung aus Berlin raus. Ja, und irgendwie, wenn ich dann doch mal zu einem Event fahre, ob es jetzt der Ötztaler ist oder, weiß ich nicht, irgendein Jedermann-Rennen, was ich irgendwo fahren will, finde ich das halt schon geil. Irgendwie, ich kann mein Fahrrad in den Kofferraum packen, ich kann meine Werkzeugkiste reintun, ich kann für jedes Wetter Klamotten mitnehmen, ich muss mich nicht auf einen kleinen Rucksack oder auf eine Arschrakete begrenzen, sondern ich habe irgendwie so mein ganzes Material, alles dabei und ja, dann kommt noch dazu, dass ich fahre das Auto jetzt schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Ich habe das irgendwann, das hatte meine Mutter vorher, das habe ich dann als Student mal irgendwann übernommen und denke mir immer so, ja, also das taugt halt und das jetzt zu verkaufen, da würde eh nicht mehr viel Geld bei rumspringen.
Ja. Aber gerade für solche Fälle wäre Carsharing ja ideal, ne? Und du könntest theoretisch
eigentlich wäre ich der Carsharing-Kandidat.
Du könntest theoretisch ja auch dein Auto, wenn ich jetzt raushöre, steht genau wie das bei uns vorher der Fall war, die meiste Zeit einfach nur blöd vor der Tür rum. Dein Auto zum Carsharing anbieten, ne, dass andere Leute dein Auto mitnutzen könnten, wenn da jetzt nicht irgendwo zu sehr emotionale Gründe dagegen stehen. Nee,
also so sehr ich bei Fahrrädern emotional werden kann, wenn die schön sind, Autos sind so gar nicht mein Ding. Also ich habe noch nie verstanden, wie ein Auto ein Statussymbol sein kann, weil für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand und das muss praktisch und nutzwertig sein.
Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, die Anreise zu Rad-Events, jetzt im besonderen Tannheimer Tal Radmarathon, habe ich dieses Jahr auch im Fahrrad gemacht, bin auch kurz vorher in Innsbruck vorbeigefahren, war dieses Jahr so eine mit der schönsten Reisen, so, ne? Weil einfach A, super coole Veranstaltungen, B, echt schöne Region da im Allgäu, im Tannheimer Tal, Innsbruck die Ecke. Und so Sachen wie, ja, dann kann ich meine Werkzeugkiste mitnehmen, kann ich dir sagen, ja, da hast du voll und ganz recht. Ich bin aber mittlerweile auch so unterwegs, dass ich mir auch immer sage, so, hey, wenn ich irgendwie mal eine Standpumpe oder irgendwas brauche, die ich auch nicht dabei habe, bei, keine Ahnung, 2000 Teilnehmern wird safe mindestens einer eine Standpumpe dabei haben und die vielleicht mal, also da musst du, da bin ich halt auch mittlerweile so eingestellt, ich frage dann halt auch, ich bin mir da nicht zu schade zu fragen, so, hey, darf ich mal eben deine Standpumpe nutzen oder darf ich mal kurz dein Multitool haben? Ich glaube, das ist dann schon wichtig, weil du halt einfach nicht alles mitnehmen kannst. Und zum Thema so dieser aus Bequemlichkeit, das ist halt bei mir der Vorteil gewesen, das Auto war halt, also es gab halt den Tag, wo das Auto einfach weg war, von einem Tag. Und Da war dann nicht die Frage irgendwie, verkaufe ich jetzt mein Auto, was auch immer, sondern es ging halt nicht anders. Oder beziehungsweise es war halt einfach die Situation auf einmal da und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, da reinzuflutschen. Aber ich kann das schon verstehen, aber ich glaube, dass man da einfach so in alle Richtungen denken muss und sagen, es gibt für jedes, auch so blöd das immer anhört, ich hasse so Sprüche, aber es gibt für alles oder für jedes Problem eine Lösung und das ist in dem Fall wirklich so.
Ja. Ja, das hätte ich auch schon überlegt, wenn das Auto mal irgendwann, wie gesagt, das hat jetzt auch über 200.000 Kilometer runter, wenn mal irgendwann der Tag kommt, wo der TÜV oder die Werkstatt sagt, so, das kostet jetzt 10.000 Euro, um das neu zu machen, ist für mich klar, okay, das war's mit diesem Auto und ich glaube, dann kommt auch nochmal der Tag, wo man es nochmal ganz anders überdenkt, dieses ganze Konstrukt. Braucht man wirklich ein eigenes Auto oder macht man es über Carsharing oder Mietet sich zur Not also, mal was für ein Wochenende, wenn man wirklich mal eins braucht.
Ich könnte jetzt sagen, meine Beine haben auch schon über 200.000 Kilometer runter. Da ist auch kein, aktuell noch kein TÜV fällig. von da an, go for it.
Ja. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir es zu einem runden Abschluss. Ich finde das super spannend und ich finde, das ist ein Thema, da kann man sich schon mal drüber Gedanken machen. Und Sepp, du hast es gerade so schön gesagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und manchmal redet man sich die Probleme ja auch ein oder die Szenarien, in denen man vielleicht ein Auto bräuchte, aber eigentlich gar nicht wirklich der Fall ist. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt.
Ich hätte vielleicht noch eine Anfrage für Sepp.
Oder so,
bevor gerne. Du jetzt ganz abmoderierst, als Rausschmeißer, weißt du schon, was so deine nächste oder längste Anreise per Fahrrad zu einem Event wird in diesem Jahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, so 100% fest ist es noch nicht, weil mein Terminkalender noch nicht so 100%ig bestätigt ist. Weiß ich noch nicht ganz genau. Mal gucken.
Es wird aber lang
also, werden. Mit Sicherheit.
Für normale Verhältnisse.
Also ich kann dir sagen, ich verbringe dieses Jahr Silvester, also jetzt rede ich wieder über Dezember noch, aber ich verbringe dieses Jahr Silvester in Innsbruck, da werde ich mit dem Fahrrad hinfahren. Mal gucken. Also es ist halt auch das Witzige jetzt mittlerweile in meinem Kalender, das ändert sich halt alles so rasend schnell. Also wenn ich jetzt so in der Retrospektive auf das Jahr gucke, dann hätte ich nie gedacht, dass das Jahr so mit Events, mit Anreisen, mit dem Fahrrad, dies, das, jenes kommen würde. Weil du hast es anders geplant, am Ende kommt es immer anders, als man denkt. Und so ist es auch, das ist mein Learning so für nächstes Jahr. Ich kann das jetzt planen, wie ich will. Es kommt am Ende eh wieder anders, weil sich Sachen verschieben, neue Angebote reinkommen, sich Möglichkeiten auftun. Von da an, ich nehme das ist auch das Coole, man kann halt super spontan auch planen. Mal gucken. Aber so eine richtig 100% konkrete Planung, was die längste Anreise wird, habe ich noch nicht. Ich denke mal irgendwas Richtung Spanien vielleicht, aber mal gucken.
Nice.
Schauen wir mal.
Nicht schlecht.
Aber wenn wir zumindest irgend nur eine Person anregen konnten, zumindest mal drüber nachzudenken,
ja, Erik.
Dann war das, glaube ich, schon ein Erfolg. Ja, genau.
Nachdenken, ja, genau.
Dann war das schon super erfolgreich. Ja. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall allen da draußen einen schönen, entspannten Start ins neue Jahr im Januar. Und ich würde sagen, entweder lest ihr in der nächsten Kolumne von mir oder wir hören uns irgendwann dieses Jahr mal wieder im Podcast.
Oder beides.
Ja. Und wenn wir irgendwas vergessen haben, irgendeinen Aspekt jetzt in diesem Thema Fahrrad statt Auto, dann schreibt uns natürlich gerne eine Mail an podcast@roadbike.de. Oder sonst, wenn ihr Kritik zu der Folge habt, wenn ihr sagt, nee, ist alles Quatsch, Auto forever, dann schreibt uns das auch. Ob wir das dann veröffentlichen oder nicht, überlegen wir uns noch.
Genau, und ich bin jetzt am Ende nochmal so frei und mache nochmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das heißt, wenn die Leute regelmäßig so aus meinem Alltag ein bisschen was hören wollen zum Thema Anreisen mit Fahrrad und hin und her, da rede ich ganz gerne mal auch in meinem eigenen Podcast Endure mit einem Trailrunning-Profi, dem Max, und dem Journalisten Alex Severenz drüber. Das heißt, da gibt's immer regelmäßig Updates, coole Geschichten, also gerne mal reinhören und sonst hier weiter in den Roadbike-Podcast auf die Ohren.
Ja, Amen. Und dir auf Instagram zu folgen, in den Stories teilst du ja auch ganz oft dann Eindrücke von deinen Reisen. Also da kriegt man eigentlich auch immer ganz gut mit, was du schon wieder, da kann man im Kopf immer so ein bisschen mitrechnen. Oder? Warte mal, jetzt muss der ja schon wieder bei 20.000 Jahreskilometern sein.
So sieht's aus.
Ja. Dann danke, dass du da warst. Felix, danke auch dir für deine Einblicke. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.